Ich lese den Predigtext aus Markus 12, 28 bis 34. Da trat einer der Schriftgelehrten hinzu, der ihren Wortwechsel zugehört hatte, und weil er sah, dass er gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das erste Gebot unter allen? Jesus aber antwortet ihm: Das erste Gebot unter allen ist: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Lieb mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Denken, deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist vergleichbar, nämlich dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Recht so, Meister, es ist in Wahrheit so, wie du sagst, dass es nur einen Gott gibt und keinen außer ihn. Und ihn zu lieben mit ganzem Herzen und ganzem Verständnis, mit ganzer Seele, mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie dich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und da Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es getraute sich niemand mehr, ihn weiter zu fragen.
Liebe Gemeinde, heute beginnen wir mit einer Quizfrage, unsere Predigt. Was haben diese drei Männer gemeinsam? Der Hindu-Priester Tanat aus dem 21. Jahrhundert, von dem hatten wir etwas gehört in der Predigtreihe zum 2. Korintherbrief. Dann Martin Luther aus dem 16. Jahrhundert und der Hannoveraner Frank Hanebutt aus dem 21. Jahrhundert. Also den Priester Tanat haben Sie kennengelernt, wie gesagt, vor einigen Wochen. Martin Luther ist Ihnen sowieso bekannt. Gut, Frank Hanebutt muss man vielleicht vorstellen. Er wurde bekannt als Chef der Hells Angels, also der deutschen Charta dieses weltweit operierenden Bundes. Das ist ein Motorrad- und Rockerclub. Die Mitglieder fahren vorzugsweise Harley-Davidson-Motorräder. Und der Name geht zurück auf einen alten Film über Flugpioniere, Engel der Hölle, Hells Angels. Das ist bekannt. Hanebutt gilt auch als Steintorkönig. Und er ist dort Bordellbesitzer und seine Leute sorgen in diesem Quartier angeblich für Ordnung. Was haben diese drei Männer gemeinsam? Tanat, Luther, Hanebutt. Antwort: Diese drei Männer sind bzw. waren alle ausgesprochen religiös und haben sich offen dazu bekannt. Der Priester Tanat war in zwei Tempeln in Indien im Einsatz. An Festtagen musste er manchmal bis zu 100 Ziegen für die gläubigen Hindus opfern. Der Mönch Martin Luther durchlief mit Eifer das gesamte katholische Religionsprogramm des Augustinerklosters in Erfurt. Tägliche Gebetszeiten, regelmäßiges Fasten, Ave Maria beten, 1510 etwa, dann auf Knien die 28 Stufen der Scala Sancta, also dieser heiligen Treppe im Zentrum von Rom, hinaufgerutscht, auf jeder Stufe, wie er sagte, ein Vaterunser gebetet. Bei Frank Hanebutt sah die Alltagsgestaltung sich etwas anders aus. Aber in einem Interview mit der Bild-Zeitung im Juni 2012 bekannte auch er sich ganz offen zu seiner Religiosität. Bild fragte ihn: Glauben Sie an Gott? Und Hanebutts Antwort: Ich glaube an eine höhere Macht, die alles lenkt. Zusatzfrage: Kann ein Hells Angel auch in den Himmel kommen? Also kann ein Höllenengel in den Himmel kommen, heißt das. Und Hanebutt darauf: Ich glaube, dass es irgendwie weitergeht, dass die Seele eines Menschen weiterlebt. In unseren Clubheimen hängen Fotos von den Brüdern aus der ganzen Welt, die gestorben sind. Bei uns wird niemand vergessen. Ich glaube, dass es irgendwie weitergeht. Drei religiöse Männer. Alle glauben an eine jenseitige Macht, die über ihren Leben waltet. Alle drei rechnen mit einer höheren Instanz, mit einem höheren Wesen, mit dem wir irgendwie klarkommen müssen als Menschen. Und diese religiösen Menschen kann man wiederum in zwei Gruppen einteilen. Die einen scheinen mit ihrer religiösen Existenz zufrieden zu sein, die ruhen darin, so wirkt Hanebutt, so war es auch bei dem frühen Paulus sicherlich. Die anderen kommen trotz ihrer intensiv praktizierten Religion innerlich nicht zur Ruhe und sie werden das Gefühl der Unsicherheit nicht los. Dieser Hindu-Priester, der sagte, die Opferfeste hätten bei ihm immer eine innere Leere hinterlassen und er hätte nie wirklich Frieden gefunden. Von Martin Luther gibt es im Rückblick auf seine Priesterzeit diese Bewertung. Er schreibt: Wenn ich am andächtigsten war, so ging ich als Zweifler zum Altar. Als Zweifler ging ich wieder von dann. Wir waren in dem Wahn, wir könnten nicht beten und würden nicht erhört, wenn wir nicht ganz rein und ohne Sünde wären. Und das waren wir nie. Das war ihm schon bewusst. In unserem heutigen Predigttext treffen wir nun auf einen vierten Mann, der sich gut in diese Galerie von Tanat, Luther und Hanebutt einfügt. Ob er zur Kategorie A oder B gehört, also ob er zufrieden ist mit seiner Religion oder unsicher, das müssen wir noch sehen. Aber dieser Mann war durch und durch religiös. Er war ein Schriftgelehrter, Experte im jüdischen Gesetz. Er kam aus den Reihen der Pharisäer, also der theologisch konservativen Juden, die den alten Glauben bewahren wollten. Und als er sich einmischt in dieses Gespräch, tja, da hat Jesus schon einen harten, einen langen Tag im Tempel hinter sich. Sie müssen wissen, was wir hier Woche für Woche miteinander studieren aus dem Kapitel Markus 12. Das war bei Jesus ja zusammengedrängt wahrscheinlich auf einen Tag. Es war, als hätten die Gegner sich abgesprochen. Eine Welle nach der anderen rollt heran. Ein theologischer Gegner nach dem anderen meldet sich. Zunächst die Pharisäer im Verein mit den Herodianern, die Jesus mit der Steuerfrage hereinlegen wollten. Danach dann die Sadduzäer mit dem Versuch, die Auferstehung lächerlich zu machen. Und Jesus, das sahen wir, hat alle diese Angriffe genial gekontert. Genial. Er hat das nicht gemacht, um sich zu rechtfertigen. Das hätte er nicht nötig gehabt als Sohn Gottes. Aber um sein Gegenüber zum Nachdenken zu bringen. Um die Leute nicht einfach laufen zu lassen und um den übrigen Leuten vom Volk zu zeigen, dass sie auf diese Führer nicht hören sollten. Und dann haben die religiösen Gruppen sich auch noch untereinander beäugt. Und wir haben schon gesehen, dass einige Pharisäer diese Diskussion mitbekommen hatten, die Jesus mit den Sadduzäern führte, als es um die Frage Auferstehung, ja oder nein, ging. Und die Pharisäer glaubten ja auch an die Auferstehung und dass die Pharisäer sich diebisch gefreut hatten, dass Jesus ihren Kollegen das Maul gestopft hatte. Also Matthäus 22, Vers 34, das ist der Parallelbericht, da heißt es, als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern das Maul gestopft hatte oder den Mund gestopft hatte, etwas höflicher übersetzt, versammelten sie sich. Sie kommen wieder zusammen, sagen, wie machen wir jetzt weiter? Aber derjenige, der sich dann aus ihrer Gruppe löst, um Jesus anzusprechen, und wir wissen nicht, was sie da untereinander ausgeheckt haben, der scheint doch irgendwie einen neuen Ton in diese Debatte zu bringen. Das ist mir, als ich diesen Text in der Vorbereitung auf heute studiert habe, zum ersten Mal so aufgefallen, dass da wirklich ein neuer Ton hineinkommt. Und damit starten wir unseren Text, Markus 12, Vers 28. Da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihrem Wortwechsel, nämlich zwischen Jesus und den Sadduzäern, zugehört hatte, weil er erkannte, dass er, also Jesus, ihnen gut geantwortet hatte. Und er fragte ihnen, welches ist das erste Gebot unter allen? Der hatte also gemerkt, dass bei Jesus was zu holen war. Hätte er Jesus schaden wollen, hätte er ihm nicht diese Steilvorlage gegeben, da konnte ja Jesus wieder was Gutes dazu sagen. Und man muss sagen, diese Frage wirkt ehrlich, keine Fangfrage. Und auch seine zustimmende Reaktion dann auf Jesu Antwort zeigt, dass dieser Schriftgelehrte hier etwas aus dem Rahmen fiel, seiner Kollegen. Vers 32 sagt er dann, nachdem Jesus ihm geantwortet hat, es ist in Wahrheit, so wie du sagst, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm. Und er sagt ausdrücklich, recht so, Meister, es ist in Wahrheit so. Und Jesus gibt das Lob zurück in Vers 34. Da Jesus also sehr verständlich geantwortet hatte, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Das ist interessant. Es können offensichtlich doch Einzelne aus diesen festgefügten Gruppen rauskommen. Und das unter diesem öffentlichen Druck damals. Geben wir niemanden zu früh auf. Und danach scheint diese Welle der Angriffe erstmal durchbrochen. Letzter Satz und es getraute sich niemand mehr, ihn weiter zu fragen. Für Jesus ein kurzes Atemholen an diesem Tag. Im Licht von Markus 12. Was treibt diesen Schriftgelehrten? Im Licht von Markus 12, da können wir auch den Paralleltext in Matthäus 22 präziser verstehen. Also die Evangelisten haben ja beide über das gleiche Ereignis berichtet. In Matthäus 22, Vers 35 steht es so, und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, also dieser Mann, diese Nummer 4 in der Reihe Tanat, Luther Hanebutt und dann er. Einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen. Und die meisten Übersetzungen wecken den Eindruck, der will ihn reinlegen. So habe ich das bisher auch immer verstanden gehabt, bevor ich diesen Vergleich mit Markus 12 hatte. Und wir fragen mal, welches Wort steht da bei Matthäus für versuchen? Peirazzo im Griechischen. Und peirazzo kann heißen, ja, versuchen. Es kann aber auch heißen untersuchen, prüfen und erproben. Peirazzo kann heißen, dass man jemanden dazu verleiten will, seinen Kopf in die Schlinge zu legen und ihn in Versuchung zu führen. Aber Peirazzo wird auch positiv von Gott gebraucht. Etwa, dass Gott den Abraham versucht hätte, dass er ihn geprüft hätte, um seinen Glauben zu stärken. Hebräer 11, Vers 17. Oder dass Jesus seine Jünger geprüft hat, um sie im Glauben voranzubringen. Da steht auch Peirazzo. Und so kann es positiv auch von Menschen gebraucht werden, die jemanden testen wollen, jemanden erproben wollen und schauen, wie wird er reagieren. Und wenn man nun beide Texte nebeneinander legt, Matthäus 22 und Markus 12, die von demselben Ereignis berichten, dann ist die naheliegendste Erklärung, dass der Schriftgelehrte Jesus nicht in eine Falle tappen lassen wollte, sondern dass er ihn prüfen wollte, peirazzo, erproben. Er wollte herausbekommen, wie Jesus das Gesetz bewertet. Und es ist gut denkbar, dass der Schriftgelehrte damit auch ein ganz persönliches, ein ganz existenzielles Anliegen verband, als er diese Frage stellt, welches ist das erste Gebot unter allen? Das ist aus seiner Sicht eine existenzielle Frage. Er ging ja als Pharisäer davon aus, dass man durch das Halten der Gebote mit Gott im Reinen ist, dass man durch das Halten der Gebote in den Himmel kommt, dass man durch das Halten der Gebote das Wohlgefallen Gottes hat. Aber wenn Himmel oder Hölle vom Halten der Gebote abhing, dann war ein ernsthafter Schriftgelehrter in einer ziemlich unübersichtlichen Lage. Warum? Es gab nach Auffassung des Judentums 613 Gebote. 613 Gebote, da kann man schon mal den Überblick verlieren. Wie kann man ausgerechnet auf diese Zahl von 613? Nun, das gibt uns einen guten Einblick in die Denkweise der Pharisäer. Die gingen ja oftmals sehr kleinschrittig vor, sehr penibel, auch ein bisschen spekulativ. Die zehn Gebote im Alten Testament in der Ursprache, hebräisch, bestanden aus 613 hebräischen Buchstaben. 613 hebräischen Buchstaben. So, also unterteilte man die Gesetze in den fünf Büchern Mose auf 613 Abschnitte. Eine lange Liste. Ich habe meinen Teil davon ausgedruckt, natürlich auf Deutsch, nicht auf Hebräisch, und das dann zusammengeklebt. Also ganz klein geschrieben, dass erst die 248 Gebote, was man tun soll, also zum Beispiel, dass wir erkennen, dass nur ein Gott sei, dass wir seinen Namen heiligen sollen, dass sich jeder Israelit eine Gesetzesrolle schreibe, dass täglich zwei Schalen als Brandopfer gebracht werden müssen, dass der Sanhedrin ein Opfer bringen muss, wenn es in der Lehre des Gesetzes sich geirrt hat und so weiter und so weiter. Und dann bis in kleinste Bestimmung, dass ein Nazirer sein Haar scheren lassen könne, wenn er unrein geworden ist und so weiter und so weiter. 248 Positionen und 365 Verbote, also dass man kein Werk der Wahrsagerei treibe, dass man nicht Sternen- und Planetendienst betreibe, dass das Gericht über Feuerschaden urteilen müsse und so weiter und so weiter. Und ich habe das jetzt mal einfach hintereinander gehängt, damit Sie eine Vorstellung davon bekommen. Das sind die 248 Gebote und ich habe es nicht also geschafft, die Verbotsliste ganz anzuführen. Das geht hier nur bis Verbot 141. Die Gesamtliste reicht aber bis Verbot 365. Man hat da noch interessante Zahlenspekulationen damit verbunden. 365 Tage hat das Jahr und 248 Einzelteile hatte nach damaligem Verständnis der menschliche Körper. So haben die gedacht. Ja, und wenn Sie sich diese Liste vorstellen, und sie muss noch um ein paar Zettel länger sein, in der Realität, wie gesagt, ganz, ganz klein geschrieben, dann können Sie die Frage dieses Mannes verstehen. Welches ist das erste Gebot? Da verliert man schon mal den Überblick. Und so entstand im Judentum natürlich eine heftige Diskussion, welches dieser Gebote müssen wir ganz besonders ehren und auf was dürfen wir auf keinen Fall verzichten. Und man redete dann davon, dass es schwerere Verstöße und leichtere Verstöße gab. Wenn ein Jude das ernst nahm, dann konnte ihm das schon manche schlaflose Nacht bereiten. Es gab diesen frommen Wunsch des Rabbi Hillel, der sagte, man müsse auf einem Fuße stehend das gesamte Gesetz erklären können. Auf einem Fuße stehend. Also die brauchten schon gutes Fitnesstraining. Vor diesem Hintergrund verstehen Sie die Frage dieses Mannes. Welches Gebot ist unverzichtbar? Und das ist die typische Frage, die den religiösen Menschen umtreibt, vorausgesetzt, er hat sein Gewissen noch nicht gänzlich totgetrampelt, er ist noch nicht völlig abgestumpft, er hat noch einen Hauch von Selbstkritik sich bewahrt. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Wie kann ich mich absichern gegenüber der höheren Macht, gegenüber dem Schicksal? Sicherheitshalber noch mal ein Opfer gebracht. Sicherheitshalber noch mal eine Kerze angezündet. Sicherheitshalber noch mal eine Messe lesen lassen, noch mal ein Ave Maria mehr gebetet. Oder ein Vater Unser. Oder noch mal eine richtig satte Spende gemacht. Oder noch mal sicherheitshalber einen Krankenbesuch. Auch die Religion des Islam ist so ein großer Versuch, sich abzusichern. Strenge asketische Sitten bisweilen, eiserne Disziplin, 5 Gebetszeiten am Tag, möglichst einmal im Leben nach Mekka gepilgert, unbedingt den Ramadan eingehalten. Und im Hintergrund immer die Peitsche der Ungewissheit, ob das alles vor Allah überhaupt jemals genügen könnte. Verstehen Sie, Religion zielt darauf ab, sich abzusichern. Oder denken Sie an Paulus in Athen, wo er diesen Wald von Götzenaltaren sah. Und mitten unter dieser Vielfalt verschiedenster Religionen dann diesen Altar für den unbekannten Gott entdeckt hat. Das war auch so ein Zeichen der Unsicherheit. Wir könnten einen Gott irgendwo vergessen haben und sicherheitshalber packen wir hier nochmal einen Altar für den unbekannten Gott hin, damit der uns nicht grollt. Religion sichert sich ab. Und jetzt hören wir, was Jesus auf diese naheliegende Frage dieses Mannes antwortet. Welches ist das wichtigste Gebot? Und Jesus sendet diesem Mann 3 Botschaften. 3 Botschaften, deswegen lautet der Titel heute auch unserer Predigt, 3 Botschaften für einen Religiösen. Also der Religiöse großgeschrieben für diesen einen religiösen Mann. 3 Botschaften für einen Religiösen. Und dabei machen wir die spannende Entdeckung, dass diese 3 Botschaften nicht nur dem fragenden Schriftgelehrten im Tempel gelten, sondern dass sie genauso Frank Hanebutt in der Wedemark gelten. Oder dem hinduistischen Priester oder Martin Luther in jenen Tagen, als er noch katholischer Priester war. Und auch allen religiösen Menschen hier. Was sind diese 3 Botschaften? Gehen wir hinein in Vers 29. Jesus aber antwortete ihm, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele und deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Wir wissen nicht, womit der Schriftgelehrte gerechnet hatte, als er fragt. Aber was Jesus da zitiert, das kannte der natürlich aus dem FF. Musste er deswegen zu Jesus kommen? Das waren die ersten Sätze des berühmten jüdischen Gedichtes Shema Yisrael. Viele Juden beteten das 2-mal täglich. Die Priester rezitierten es ständig im Tempel. Jüdische Märtyrer beteten es bei ihrer Hinrichtung. Damit sagte Jesus, du kannst es eigentlich wissen. Du betest das 2-mal wahrscheinlich am Tag. Es liegt offen zutage. Das ist keine Geheiminformation. Und dabei ist schon der erste Satz entscheidend, mit dem dieses Shema Yisrael beginnt. Und das ist die erste Botschaft, die Jesus dem Religiösen sendet. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Die erste Botschaft heißt, du stehst vor dem einzigen persönlichen Gott. Das ist das Erste. Du stehst vor dem einzigen persönlichen Gott, wer immer du bist. Bevor wir über die Gebote reden, müssen wir wissen, wer sie gegeben hat. Das ist entscheidend. Du stehst vor dem einzigen persönlichen Gott, der wahre Gott, mit dem wir es in der Realität zu tun haben, vor dem jeder Mensch lebt, ob er es weiß oder nicht, ist keine unbekannte Macht, ist kein höheres Wesen irgendwie, ist kein anonymes Schicksal, sondern, was sagt Jesus, es ist der Herr, unser Gott, der Herr allein, persönlich. Woher wissen wir das? Weil er sich persönlich gezeigt hat, weil er sich offenbart hat, weil er sich selbst identifizierbar gemacht hat. Und Herr, das ist im Griechischen hier Kyrios, ist die Übersetzung von dem Alttestamentlichen, woraus ja Jesus zitiert, Jahwe. Jahwe, der persönliche Gottesname, den Gott dem Mose offenbart hat. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin immer da. Jahwe. Und er hatte ihn offenbart, diesen Namen, in der Situation, als Mose gesagt hat, Gott, du schickst mich zu deinem Volk und ich soll sagen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs hat mich gesandt, wer bist du denn? Was soll ich denen denn sagen? Und dann hat Gott ihm diesen Namen gegeben, hat gesagt, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Jahwe, das ist mein Name. Und dieser persönliche Gott hat zugleich deutlich gemacht, dass es neben ihm keinen weiteren gibt. Der Herr, unser Gott, ist Herr allein, sagt Jesus. Er ist der Einzige. Und als solchen müssen wir ihn auch bekennen. Und das hat der Schriftgelehrte begriffen. Und er wiederholt es ja dann in seiner Reaktion auf Jesus. Und das kann man exklusiver nicht formulieren in Vers 32. Recht so, Meister, es ist in Wahrheit so, wie du sagst, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm. Position und Negation. Nur einen Gott, nur einen wahren Gott und keinen anderen außer ihm. Und diese Information spaltet den Nebel der religiösen Unübersichtlichkeit. Schauen Sie, der Markt der Religion war ja zu allen Zeiten dicht gefüllt. Das ist doch nicht erst in der Postmoderne so. Wenn Sie an Israels Situation damals in Ägypten denken, die vielen ägyptischen Götter und Götzen und dann in Kanaan, voll mit Göttern und Religionen und dann erst als Israel in Babylonien im Exil war, ein religiöser Strudel unterschiedlichster spiritueller Angebote. Paulus in Athen, später dann ein Spiegelbild unserer Multikulti-Umwelt. Aber Jesus sagt, die Wahrheit heißt, du stehst vor dem einzigen persönlichen Gott. Und diese erste Botschaft, die sagt dem Religiösen, worauf er sich einstellen muss. Du musst nicht im religiösen Nebel herumstochern. Du musst nicht erst alles Mögliche ausprobieren. Du musst auch nicht dich vor einem unbekannten Gott fürchten, den du irgendwie nicht auf der Rechnung hattest und das rächt sich dann. Sondern du musst dich diesem einen persönlichen Gott, der sich offenbart hat, zuwenden. Das ist die Voraussetzung für alles. Und das ist möglich, weil dieser Gott sich von sich aus gezeigt hat. Er ist herausgetreten aus der Verborgenheit. Er hat sich offenbart. Er ist nicht das Ergebnis einer menschlichen Suche. Er wird nicht angebetet, weil da ein Guru war, der eine Erleuchtung hatte, eine Vision und sagt, Leute, ich erzähle euch meine Vision. Und jetzt folgt mir alle auf diesem Pfad. Das wäre nur menschlich. Er wird nicht angebetet, weil jemand erleuchtet wurde, sondern er hat sich selber bekannt gemacht. Er ist von sich aus herausgetreten aus der Unsichtbarkeit. Er hat den Abraham aufgerüttelt und sich diesen Mann geschnappt und gesagt, ich gehe mit dir einen Weg. Und dann hat er das Volk Israel werden lassen. Und dann hat er Mose berufen. Der persönliche Gott hat selbst seine Meilensteine mitten in diese Geschichte gesetzt. Das unterscheidet ihn von allen Religionen. Und der absolute Höhepunkt dieser Abfolge von Offenbarungen steht dem Schriftgelehrten in Jesus gegenüber. Und Jesus hat ja dann später auch gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus ist Gottes Sohn. Jesus, das macht die Bibel immer wieder deutlich, ist Gott. Der Gott, der hervorgetreten ist, hat sich offenbart als der Vater Jesu Christi. Und er hat sich dann offenbart als der dreieinige Gott, endgültig an Pfingsten, in diesem Geheimnis, dass er eine Person, ein lebendiger Gott ist in drei Personen, als der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. So, und darauf sind wir immer wieder gestoßen, auch in den Evangelien, im Markus-Evangelium, dass Jesus Gott ist. Und er hat das immer wieder deutlich hervorgestellt, herausgestellt, die massive Deutlichkeit seiner eigenen Macht. Jesus kann das, was nur Gott kann, Leben schaffen. Tote auferwecken. Und davon hatte sicherlich der Schriftgelehrte auch gehört. Und darum ist es in Gesprächen mit religiösen Menschen so wichtig, dass wir diesen Religionsvergleich nicht scheuen. Und es ist fatal, wenn im Namen von Kirche der Eindruck erweckt wird, es gäbe neben dem Gott der Bibel auch noch andere Größen, in denen man irgendwie Gott finden könnte. Wie das etwa der EKD-Ratsvorsitzende Bischof Bedford Strom immer wieder zu behaupten versucht. Es wäre doch auch mal ganz spirituell förderlich, mal in eine Moschee zu gehen und dort einen Gottesdienst mitzuerleben. Dann wäre ja dieser Gott nur eine Chiffre, dieser Gott der Bibel hier. Dann wäre das ja nur eine Hülle für etwas allgemein Göttliches, was es anderswo auch zu finden gibt. Für etwas allgemein Göttliches, was man unter ganz unterschiedlichen Namen und Identitäten anrufen kann. Und dagegen sagt Jesus, nein, höre Israel, der Herr, unser Gott, Jahwe, ist Herr allein. Du stehst vor einem einzigen persönlichen Gott. Und darum ist es für das Heil, also dafür, für die Frage, ob jemand am Ende gerettet wird, ob jemand Gottes Kind wird, ob er in den Himmel kommt und in die Hölle, entscheidend, dass er exakt zu diesem einzigen Gott hinkommt und ihn anruft. Das ist nicht austauschbar. Diese Information ist beruhigend und sie ist beunruhigend zugleich. Beunruhigend, weil sich nun kein Mensch vor diesem Gott entziehen kann, weil sich kein Mensch vor diesem Gott wegducken kann. Wir leben nicht vor einem anonymen religiösen Universum, sondern wir leben unter seinem Blick. Psalm 139, von allen Seiten umgibst du mich. Und der Prophet Jeremia schreibt in Jeremia 23, Vers 24, sagt zu seinen Hörern, meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könnte, spricht Gott, dass ich ihn nicht finde? Glaubst du wirklich, du könntest dich vor mir wegducken? Sei doch nicht so naiv. Also die Unruhe der Religiösen ist nur allzu berechtigt, weil sie etwas ahnen, was sie eigentlich viel präziser wissen könnten, weil der, vor dem sie sich unbestimmt fürchten, sich doch längst persönlich zu erkennen gegeben hat. Ein Beispiel für diese religiöse Unruhe ist eine Erzählung von Ignazio Silone, italienischen Schriftsteller, wo ein armes Dorf beschließt, ein Holzkreuz auf den Hügel zu stellen. Und dieses Holzkreuz soll der Dorfschreiner Eutimio herstellen, der sich gleich an die Arbeit macht. Er ist überhaupt kein religiöser Mann. Und das Kreuz ist bald hergestellt, frisch lackiert und poliert, steht es in einer Ecke der Werkstatt. Die Einweihungsfeier verzögert sich, weil der Bischof einen anderen Termin hat. Und so steht nun dieses Kreuz in der Werkstatt rum. Und dieser Eutimio, der wahrlich kein Tugendbold ist und der sich überhaupt schon gewundert hatte, dass man ihm überhaupt diesen Auftrag gab, in dessen Werkstatt es auch nicht gerade gesittet zugeht, wo viele dreckige Witze gemacht wurden, mancher Kunde übers Ohr gehauen worden ist, der bekommt es plötzlich mit der Angst zu tun. Seitdem dieses angefertigte Holzkreuz da in der Ecke seiner Werkstatt steht, fühlt er sich irgendwie wie beobachtet. Als würde sein Gewissen langsam aufwachen. Morgens, wenn er die Werkstatt betritt, ist es nicht mehr so wie früher. Wenn die Kumpanen mit ihren Lästerreden anfangen, passiert es manchmal, dass Eutimios Blick scheu zu dieser Werkstattecke hingeht. Und abends, wenn er die Werkstatt zumacht, kommt es ihm fast schon vor, als müsste er dem Gute Nacht sagen. Und seine Frau bemerkt die Veränderung, denkt schon, ist er krank geworden? Ist irgendwas los mit ihm? Das ist ein Beispiel, ein gutes Beispiel für diese religiöse Ahnung, die da von diesem religiösen Gegenstand ausgeht. So geht es vielen Menschen, die denken, da ist etwas, aber da steckt mehr dahinter. Aber Gott hat sich offenbart. Und Gott gibt uns Klarheit über sich selbst. Gott macht sich berechenbar. Verstehen Sie? Das ist auch ein starker Unterschied zum Allah des Koran, der immer in einer undurchdringbaren Jenseitigkeit verbleibt. Allah ist nie berechenbar. Er kann den Daumen senken oder ihn heben. Aber dieser Gott ist berechenbar. Er zeigt uns sein Wesen als vollkommen, als absolut rein, als völlig gerecht. Aber er zeigt uns sein Wesen auch in dem, was er von uns fordert. Und damit kommt Jesus jetzt im zweiten Schritt zu seiner direkten Antwort auf die Frage des Schriftgelehrten. Wir lesen weiter Vers 30. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dieses ist das erste Gebot. Und darin liegt die zweite Botschaft an den Religiösen. Du sollst ihn völlig lieben. Erste Botschaft, du stehst vor dem einzigen persönlichen Gott. Zweite Botschaft, du sollst ihn völlig lieben. 613 Gebote. Du sollst ihn völlig lieben. Das ist das Wichtigste, weil der wahre Gott ein persönlicher Gott ist. Und darum geht es ihm nicht in erster Linie darum, was du für ihn tust, sondern wie du in deinem Herzen zu ihm stehst. Das Erste, was für ihn zählt, ist nicht das, was man von außen an dir sieht, sondern wonach du in deinem Inneren wirklich trachtest, was niemand sieht. 1. Samuel 16, Altes Testament, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. Religion konzentriert sich in der Regel darauf, was man selber tun kann und was man selber machen kann. Sei es die Meditation im Verborgenen, sei es das Einhalten von Regeln, das Bringen von Opfergaben, das Praktizieren eines bestimmten religiösen Stils und meistens gehört dann dazu auch noch, dass man das vor anderen demonstrieren kann. Das hatte ja Jesus auch den Pharisäern gesagt. Also ihr betreibt eure Religiosität äußerlich in der Bergpredigt. Ne? Ihr stellt euch da in die Öffentlichkeit und posaunt raus, was ihr Gutes getan habt. Und deswegen warnt ja Jesus auch in der Bergpredigt, hab Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden. das religiöse Leben eine Selbstdemonstration. Aber Gott fragt nach dem, du Schriftgelehrter, was keiner deiner Kollegen kontrollieren kann. Die Truppe da, mit der ich eben beraten habe. Keiner von euch schaut dem anderen ins Herz. Und da ist Gott sehr anspruchsvoll. Du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen. Was meint Jesus mit Liebe? Das muss man ja definieren. Manche denken, Liebe sei ein Gefühl in erster Linie. Das gehört sicherlich dazu zur Liebe, aber das ist nicht das, was Jesus hier meint. Und wenn man sagt, Liebe ist in erster Linie ein Gefühl, dann bedeutet Gott zu lieben, gute Gefühle über Gott zu haben. Und wie kriege ich gute Gefühle über Gott? Wie kann ich das stimulieren, zum Beispiel durch Musik? Und dann brauche ich eben eine Musik, die mich entsprechend stimuliert und mich gut fühlen lässt, wenn ich ein paar Worte von Gott dazu sage. Und dann liebe ich Gott, wenn ich fast in Ekstase bin. Sie kennen das aus der Worship-Szene. Sicherlich haben Sie das schon mal gesehen oder mitbekommen, vielleicht auch selber schon miterlebt. Nach dem Motto, je ekstatischer, je emotionaler, umso liebevoller, umso mehr liebe ich Gott, umso näher bin ich ihm. Das meint Jesus hier definitiv nicht. Was ist mit Liebe gemeint? Jesus definiert das. Er sagt, von ganzem Herzen. Was ist das Herz? Das Herz ist in der Bibel das Zentrum unserer Persönlichkeit. Das Herz sind wir selbst, nach biblischem Verständnis. Unser Wollen, unsere Motive, unser Trachten, die gesamte Ausrichtung unseres Strebens, das ist mit dem Herzen gemeint. Und wenn Jesus sagt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, dann heißt das, wir sollen mit allem, was wir sind, mit Haut und Haar uns ihm anvertrauen. Uns ihm zur Verfügung stellen. Sprüche 23, Vers 26. Gib mir, mein Sohn, dein Herz, sagt Gott. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und lieben? Da steht im Griechischen ein sehr spezielles Wort, agapao. Und agapao bedeutet nicht, irgendwelche Gefühlsaufwallungen zu haben, sondern es ist sehr bewusst persönliche Hingabe, willentlich, opferbereit, absichtsvoll, bereit zu dienen, gezielt, mit vollem Bewusstsein. Das ist mehr als Freundschaft, das ist mehr als ein Empfinden von Attraktivität, das ist mehr als die Aufwallung von Gefühlen. Und so will der persönliche Gott mit jedem Menschen ein persönliches Vertrauensverhältnis zu seinen Geschöpfen. Denn er hat uns ja zu seinem Bilde geschaffen, um mit uns Kommunikation zu haben. Er hat uns nicht geschaffen als Arbeitssklaven, sondern er hat uns geschaffen als Kinder, die ein dankbares Gegenüber sind und ihm Antwort geben, ein Herzensverhältnis. Und darin lag das Problem der Pharisäer. Für sie war Religion das Einhalten von Regeln, das Bewahren von Traditionen, aber ihr Herz war fern von Gott. Warum tust du bestimmte Dinge? Warum tust du bestimmte Dinge? Warum gehst du zum Gottesdienst? Warum liest du deine Bibel? Warum spendest du Geld? Was ist dein letztes Motiv? Das fragt uns Jesus hier in Jesaja 29. Hat sich Gott traurig geäußert gegenüber seinem Volk. Jesaja 29, Vers 13, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält. Und ihre Furcht vor mir ist angelerntes Menschengebot. Angelerntes Menschengebot. Tradition, Formalismus. Weil man es eben immer so gemacht hat und machen sollte. Und das scheint dem Schriftgelehrten in diesem Moment zu dämmern. Deswegen sagt er in Vers 33, ja, ihn zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verständnis, mit ganzer Seele, mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Das ist mehr als alle äußere Praxis von Religion. Das ist Herzenssache. Und die anderen Begriffe, die Jesus hier im Anschluss an 5. Mose 6 zitiert, das ist ja ein Zitat aus diesem Schema Israel, führen das nur noch mal aus. Bringen noch mal bestimmte Aspekte, die zum Herzen gehören. Die Seele. Die Seele kann synonym, also gleichbedeutend mit Herz gebraucht werden, um die Vollständigkeit auszudrücken, mit Herz und Seele. Das heißt ganz und gar mit Haut und Haaren. Die Seele kann auch speziell auf die Empfindung und die Gefühlswelt abheben. Auch das soll von Gott geprägt werden und ihm zur Verfügung stehen. Mit deinem ganzen Verstand sollst du Gott lieben. Gott will nicht, dass du deinen Verstand an der Garderobe abgibst, sondern du sollst deinen Verstand gründlich und differenziert einsetzen, um Gott damit zu dienen und Gott damit zu ehren. Du sollst ihn nicht an der Garderobe abgeben. Du sollst Gott besser erkennen. Du sollst es lernen, die Welt mit seinen Augen zu bewerten und zu beurteilen. Und dazu ist es entscheidend, dass du gründlich sein Wort studierst, weil Gott hier seinen Willen und seine Deutung dieser Welt offenbart hat. Dazu ist es wichtig, dass unser Denken immer mehr von der biblischen Gesamtsicht geprägt wird und dass wir das, was uns begegnet an Ansprüchen, auch an ideologischen Ansprüchen, prüfen an dem, was das Wort Gottes sagt. Was sagt Gottes Wort über die Bedeutung von Ehe, über die Bedeutung von Sexualität? Was sagt Gottes Wort über Wahrheit und Lüge? Was sagt Gottes Wort über Gerechtigkeit? Was sagt Gottes Wort über Gut und Böse? Mit deinem ganzen Verstand. Und darum werden Menschen, das habe ich hier schon oft gesagt, wenn sie in dieses persönliche Verhältnis zu Gott kommen, wenn sie anfangen, Gott von Herzen zu lieben, ja, sie werden klüger. Das ist meine Beobachtung. Sie werden kritischer, sie werden differenzierter, sie werden intellektuell viel bewusster, egal was für einen Schulabschluss sie haben. Hängt gar nicht daran. Sie werden in der Regel auch noch interessantere Gesprächspartner, weil sie einen größeren Horizont plötzlich bekommen, weil sie anfangen, Wahrheiten zu denken, um die sie sich früher nie geschert haben. Und sie werden auch immer freier und unabhängiger in ihrem Urteil gegenüber den Ideologien und Machthabern ihrer Zeit und gegenüber den sogenannten herrschenden Lehrmeinungen an den Universitäten. Wer so liebt, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, der kann das nicht nebenbei mit halber Kraft tun. Dessen Leben bekommt eine völlig neue Intensität, eine neue Dynamik. Und deswegen sagt Jesus am Ende ja auch mit ganzer Kraft, du kannst das persönliche Verhältnis zu Gott nicht nebenbei leben. Du kannst es nicht leben als ein Verhältnis unter vielen. Das ist so ähnlich wie mit der Ehe. Du kannst nicht sagen, also ich bin mit meiner Frau verheiratet, das ist so eine Beziehung unter vielen und dann habe ich auch noch natürlich die Beziehung zum Arbeitgeber und die Beziehung zu meinen Freunden und so weiter. Das ist alles, sind alles unterschiedliche Beziehungen und es ist letztlich irgendwo gleichgewichtig. Das kannst du nicht sagen. Die Beziehung zu deinem Ehepartner ist sicherlich menschlich gesehen die engste und sie wird, wenn diese intakt ist, alle deine anderen Beziehungen mitprägen. Mit ganzer Kraft. Es ergreift das ganze Leben. Es prägt alle Lebensbereiche. Und das heißt, wo echte Liebe ist, Gott lieben mit ganzer Kraft, da kann das Dienen für Gott nicht ausbleiben. Jesus sagt, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Der wird mir gehorsam sein. Klar, das ist die Folge. Luther hat gesagt, der echte Glaube kann nicht anders als gute Werke zu tun. Und diese Praxis ist aber immer die Folge der Liebe und nie die Liebe selbst. Das muss man unterscheiden. Ich kann eine ganze Menge Praxis machen, ohne Gott wirklich zu lieben. Einfach aus Gewohnheit oder weil ich damit mir einen guten Ruf erwerben kann. Was für einen Anspruch hat dieser Gott? Du sollst ihn völlig lieben. Das ist das Zweite, was Jesus dem Religiösen sagt. Und damit nicht genug, schauen Sie hin, nicht genug damit, dass Jesus alle einzelnen Aspekte unserer Person eigens benennt. Übrigens hat das alttestamentliche Vorbild nur drei Begriffe, Herz, Seele und Kraft. Und Jesus hat das Denken noch hinzugefügt. Herz, Seele, Kraft und Denken. Sondern all diese Bereiche sollen dem Herrn auch noch, Sie haben es ja gelesen, ungeteilt gehören. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Kraft. Und damit immer noch nicht genug. Diese Liebe zu Gott, die soll sich dann konsequent auch noch zu jenen auswirken, die seine Geschöpfe sind, die sein Bild tragen, nämlich zu deinen Mitmenschen. Das soll da auch noch draus folgen. Und das fügt Jesus hier als Zweites noch hinzu, Vers 31. Das zweite Gebot ist ihm vergleichbar, nämlich dieses, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dieses kein anderes Gebot. Das heißt übrigens nicht, das Zweite ist in gleicher Weise das Größte. Bei Matthäus bekommen wir noch die Zusatzinformation, dass Jesus sagt, das andere ist ihm gleich, den Menschen, den Nächsten lieben. Aber das heißt nicht, ist in gleicher Weise das Größte, sondern das erste Gebot ist eindeutig die Basis, macht Jesus hier klar. Daran entscheidet sich unsere Existenz. Unsere Existenz entscheidet sich nicht am Verhältnis zu unserem Nächsten, sondern am Verhältnis zu unserem Schöpfer. So. Aber das Zweite, dein Nächsten wie dich selbst, ist insofern gleich, als es auch unseren ganzen Einsatz erfordert. Als wir damit auch Gott dienen, weil wir seine Ebenbilder achten. Wenn du deinem Nächsten dienst, dienst du damit auch Gott. Und noch etwas ist wichtig an dieser Stelle. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Damit fordert Jesus uns nicht zur Selbstliebe auf. Das ist manchmal so gedeutet worden nach dem Motto, da sagst du es doch selbst. Jesus sagt, lieb dich auch selbst, ja genug. Sondern das ist hier eindeutig so gemeint. Jesus setzt voraus, dass wir diese Selbstliebe haben. Und auch jemand, der ständig über sein mangelndes Selbstbewusstsein klagt letztlich nur darüber, weil er sich selbst so liebt und weil ihn das selbst so stört. Nein, Jesus setzt voraus, dass wir diese Selbstliebe haben und er sagt, mach das zum Maßstab deiner Nächstenliebe. So wie du ganz automatisch deine eigenen Interessen verfolgst, so sollst du auch deinem Nächsten dienen. In diesen beiden Geboten zeigt Jesus uns das Ziel, das Gott mit allen seinen Geboten verfolgt. Auch eine super Zusammenfassung der 10 Gebote. Erste Tafel, Gott von ganzem Herzen ehren, ihm dienen, seinen Namen nicht missbrauchen. Zweite Tafel, dem Nächsten dienen, die Ehe halten, Vater und Mutter ehren, ehrlich sein und so weiter. Und halten Sie das bitte fest, wir können diesen inneren Zusammenhang zwischen Gottes und Nächstenliebe, das können wir heute nicht mehr weiter vertiefen, aber merken Sie sich das eine bitte. Das zweite Gebot ist abhängig vom ersten. Das zweite Gebot ist abhängig vom ersten. Das heißt, wenn du Gott mit ganzer Kraft liebst, umso besser für deinen Nächsten. Mein Verhältnis zu Gott hat starke Auswirkungen auf den Umgang mit meinen Mitmenschen, im Guten wie im Schlechten. Wolfgang Dück, der Evangelist, schon lange nicht mehr hier auf der Welt, auch mit einer sehr bewegten kriminellen Karriere, der hat das einmal so gesagt, aus dem Bruch mit Gott folgen alle anderen Brüche. Einbrüche und Ehebrüche, Vertragsbrüche und Friedensbrüche. Folgt alles aus dem Bruch mit Gott. Aber umgekehrt wird auch ein Schuh daraus. Und der ehemalige Häftling, der wusste genau, wovon er sprach, Wolfgang Dück, wenn der Bruch mit Gott geheilt wird, dann verändert das auch Schritt für Schritt die menschlichen Beziehungen und die innerweltlichen Verhältnisse. Nicht automatisch, nicht von jetzt auf gleich vollkommen, nicht immer konsequent, aber von der Tendenz her, Gott verändert meinen Blick auf den Nächsten, Gott verändert meine Absichten mit ihm, Gott macht mir im Gewissen klar, du hast eine Verantwortung, du sollst ihm dienen, du sollst liebevoll und rücksichtsvoll mit ihm umgehen, du sollst nach seinen Bedürfnissen fragen. Wenn wir Gott lieben, dann werden wir schon um Gottes Willen unserem Nächsten dienen. Um Gottes Willen. Erinnere mich damals, als ich meine Frau kennenlernte, da habe ich plötzlich angefangen, mich um Leute zu kümmern, um die ich mich vorher nie gekümmert hatte. Und Leute auch kennenzulernen dadurch, für die ich vorher keinen Blick hatte, einfach weil meine Frau sich um viele Leute gekümmert hat. Und dann hat sie mich hierhin mitgeschleppt und dorthin mitgeschleppt. Und ich habe das sogar gerne getan. Erstmal auch aus Liebe zu ihr, verstehen Sie? Und ich habe dann im Nachhinein gemerkt, wie dadurch auch meine Haltung verändert wurde und ich es dann irgendwann quasi auch von mir aus und freiwillig gemacht habe. Und irgendwann hat meine Frau dann sogar mal gesagt, ja, so, du bist gar nicht mehr so asozial. Das heißt, erst habe ich es für sie getan und dann hat das mich geprägt und verändert. Und so ist es auch, wir tun es um Gottes Willen und werden auf diesem Wege auch persönlich verändert. Und deswegen schreibt Johannes das im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 11, wir haben das gehört. Geliebte, wenn uns Gott so geliebt hat, so sind wir es auch schuldig, einander zu lieben. Oh, das ist eine volle Ladung, die Jesus diesem Schriftgelehrten hier zumutet. Wahrscheinlich hat er zum ersten Mal in seinem Leben begriffen, wie radikal und wie revolutionär dieses Schema Israel ist, das er zweimal am Tage so deklamiert hatte, ohne dass es ihn im Innersten offensichtlich berührte. Und schauen Sie hin, dann scheint das am Ende plötzlich aus ihm herauszuplatzen. Ihn zu lieben, Vers 33, mit ganzem Herzen, mit ganzem Verständnis, mit ganzer Seele, mit aller Kraft und die Nächsten zu lieben wie mich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer, das ist mehr als alle normale praktizierte Religiosität. Gott will eine Herzensbeziehung. Auch die religiöse Praxis hat ihre Berechtigung, auch sie kann wichtig sein, aber sie kann nie das eigentliche Herz der Dinge, sie kann nie das Leben mit Gott ersetzen. Und dann schauen Sie auf den Kommentar von Jesus. Dieser Kommentar von Jesus gibt uns den Hinweis, dass der Mann das ernst meint. Und Jesus sah, dass er verständig geantwortet hat und sprach zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Jesus hat Leute oft, wenn er sie durchschaute, korrigiert und hat ihnen das gesagt. Hey, so meinst du es doch gar nicht. Hier ist es anders. Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Das war also die zweite Botschaft, die Jesus dem Religiösen zuruft. Du sollst Gott völlig lieben. Erstens, du stehst vor einem einzigen, persönlichen Gott, nicht im Multikulti-Nebel. Du stehst nicht vor einem anonymen, religiösen Universum. Und dieser einzige, persönliche Gott, der sagt dir, was er von dir will. Du sollst ihn völlig lieben. Und damit haben wir eine Kurzdefinition dessen, was ein Christ ist. Ein Christ ist einer, der Gott liebt. Das ist eine Kurzdefinition des Christen. Ein Christ ist einer, der Gott liebt. Und deswegen schreibt Paulus auch in 1. Korinther 2 über die Christen, indem er ihnen die Zukunft vor Augen führt, die Gott für sie vorgesehen hat, und sagt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Ein Christ ist einer, der Gott liebt. Das ist die kürzeste Definition. Der Gott liebt, der Jesus liebt. Und dann nochmal 1. Korinther 8, Vers 3, sagt es Paulus: Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Also wer in diese persönliche Beziehung zu Gott gekommen ist, der liebt ihn. Der läuft nicht ständig mit guten Gefühlen über Gott herum. Der fühlt sich nicht ständig religiös auf Wolke 7. Aber liebt Gott in dem Sinne, wie das Jesus hier beschrieben hat. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Kraft. Und man könnte hinzufügen, auch mit allen Schwankungen, mit allen Schwächen. Gott hält uns aus, verstehen Sie? Trotz unserer Oberflächlichkeiten, trotz unserer Inkonsequenzen, Gott hält uns aus. Es lag noch nicht lange zurück, dass Petrus Jesus verraten und verleugnet hatte, als sie sagten, du gehörst doch auch zu diesem Angeklagten Jesus von Nazareth. Und er sagte, ich kenne ihn nicht, ich habe nichts mit ihm zu tun. Und dann treffen sie sich wieder wenige Wochen danach. Und was fragt Jesus den Petrus, hast du mich lieb? Du hast versagt und das war ihm klar und es war ihm peinlich und es war ihm mehr als peinlich. Er hat gesagt, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jahrzehnte später, nachdem er sich wirklich, wirklich bewährt hat und zu einem der zentralen Mitarbeiter der Gemeinde geworden ist, da schreibt er denen in seinem ersten Brief, wie ihr Verhältnis zu Jesus, das 1. Petrus 1, Vers 8, ihr habt ihn nicht gesehen, aber ihr habt ihn trotzdem lieb. 1. Petrus 1, Vers 8, ihr habt ihn trotzdem lieb. Du sollst ihn völlig lieben. So ergibt sich auf der Zielgerade noch eine drängende Frage. So anspruchsvoll, wie Jesus dieses Verhältnis hier beschreibt. Wer kann das denn? Wer kann das denn? Wie soll denn bitteschön ein normaler religiöser Mensch, der in seinem normalen Egoismus gefangen ist, so leben? Und da hinein trifft dann dieser letzte Satz. Dieser letzte Satz, der hier unbedingt noch kommen muss, sonst geht das nicht auf, sonst bleibt das auf halber Strecke stecken. Und diese letzte Botschaft, diese dritte Botschaft, hat Jesus in Vers 34 hineingepackt, wo er diesem offensichtlich aufrichtig fragenden religiösen Schriftgelehrten sagt, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und Reich Gottes bedeutet Kind Gottes, gerettet. Du kommst in den Himmel. Du darfst gewiss sein, dass du Frieden mit Gott hast. Er sagt, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Verstehen Sie? Das heißt doch, du bist auf einem guten Weg, aber du bist noch nicht angekommen. Ja, du stehst schon kurz davor, aber du bist noch nicht drin. Nahe dran, aber noch nicht drin. Wenn Sie sich die Situation vorstellen, überfülltes Stadion, weil drin ein entscheidendes Länderspiel stattfindet und einer steht davor. Er steht davor, er hört schon das Raunen der Mengen. Er sieht die Flutlichtmasten. Aber er steht draußen. Nahe dran, aber nicht drin. Er hat kein Ticket. Und da ist die Situation. Und wenn Sie das Neue Testament kennenlernen, dann merken Sie, dass fast jedes Gespräch, das Jesus mit einem religiösen Menschen geführt hat, am Ende auf diesen Punkt zusteuert. Denken Sie an diesen reichen, jungen Geschäftsmann. Mit großem religiösen Interesse. Und am Ende sagt Jesus ihm, lass los, woran dein Herz hängt. In dem Fall war das das Geld. Und komm und folge mir nach und binde dein Leben an mich. Oder denken Sie an Nikodemus, den Kollegen hier unseres Mannes. Der eines Nachts innerlich aufwacht und sagt, ich muss verstehen, warum Jesus so anders ist. Und nur er wird mir sagen können, wie ich in den Himmel komme. Und wohin führt Jesus dieses Gespräch? Zum selben Punkt, dass ihm am Ende sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn geschickt hat, nämlich mich, damit alle, die an mich glauben, an Jesus glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Oder denken Sie an den Zachäus. Zachäus, der alte Betrüger, dessen Gewissen Gott aufgerüttelt hat und der dann auf diesen Baum steigt, um nach Jesus Ausschau zu halten. Und Jesus spricht ihn an und sagt, Zachäus, ich muss in deinem Haus einkehren, ich muss in dein Leben hineinkommen. Und das ist die versteckte, aber deutliche Botschaft, die Jesus in diesen letzten Satz hier hineinlegt. In Vers 34, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Weil er diesen Schriftgelehrten dazu bringen will, dass der sich selbst die Frage stellt, was fehlt mir noch, um reinzukommen? Wie komme ich ganz rein ins Reich Gottes? Wie kriege ich das Ticket? Wie kriege ich ein heiles Verhältnis zu meinem Schöpfer? Und das ist die letzte, die dritte Botschaft, die Jesus ihm zuruft. Du brauchst die Bekehrung zu Jesus. Erstens, du stehst vor dem einzigen persönlichen Gott. Zweitens, du sollst ihn völlig lieben. Aber das Ganze geht nur auf, wenn du dich zu Jesus bekehrst, zu dem, den er geschickt hat. Wenn du ihm persönlich glaubst, wenn du das, was Jesus dann wenige Tage später am Kreuz für dich tun wird, dass er die Schuld für deine Sünde trägt, wenn du das für dich persönlich annimmst. Du brauchst die Bekehrung zu Jesus, das ist die dritte Botschaft. Denn das ist der Weg, auf den dieser Gott von Vers 29 sich festgelegt hat. Höre Israel, der Herr, unser Gott ist der Herr allein. Und er hat sich darauf festgelegt, weil er gebrochene Leute wie uns in sein Vaterhaus zurückholen will. Gebrochene Leute wie Frank Hanebutt und Martin Luther und Wolfgang Dück und uns. Weil er uns in seinem Himmel dabei haben will. Weil er uns in eine solche Beziehung hineinziehen will, wie sie hier in Vers 30 beschrieben ist. Den Herrn, deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und aller deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Denn wir, so wie wir waren, mit unserer Gottlosigkeit, hätten wir niemals zu Gott gepasst. Bitte verstehen Sie das, wir hätten es gar nicht ausgehalten in Gottes Nähe. Wir wären so, wie wir sind, vergangen vor der Heiligkeit dieses realen, allmächtigen Gottes. Aber er wollte uns unbedingt dabei haben. Fragen Sie mich nicht, warum. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Er wollte uns unbedingt dabei haben. Und darum hat er das alles angezettelt. Und darum hat er uns durch seinen Apostel Johannes im 1. Johannesbrief Kapitel 4 das so ausrichten lassen, ab Vers 9, wo er sagt, Gott hat seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt, damit wir durch ihn leben sollen. Und das heißt ewig leben, ewig nicht verloren gehen in der Hölle, sondern ewig bei Gott, ewig geborgen sein bei ihm, unserem Vater. Und dann fährt er fort, 1. Johannes 4, Vers 10, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Dass er deswegen Jesus geschickt hat, der unsere Strafe trug, um uns nach Hause zu holen. Hier am Kreuz hat alle Liebe ihren Anfang. Und wenn der Schriftgelehrte sich jetzt beugt vor Jesus und wenn der Schriftgelehrte jetzt seine Vergebung erbettelt und annimmt, dann ist er nicht mehr religiös, sondern dann ist er wirklich drin im Reich Gottes. Und dann beginnt für ihn dieses Leben von Vers 30. Mit allen menschlichen Brechungen, die noch da sind. Aber dann wird er das von ganzem Herzen wollen. Gott den Vater und Jesus zu lieben. Mit ganzem Herzen, ganzer Seele, deinem ganzen Denken und deinem ganzen Verstand. Das Kreuz von Golgatha ist die einzige Tür zum Reich Gottes. Ob er da durchgegangen ist? Herr Jesus Christus, wir wissen nicht, wie es mit dem Mann damals weitergegangen ist. Du weißt es. Und Herr, du weißt auch, wer von uns drin ist im Reich Gottes und noch davor steht. Aber danke, dass du auch uns anrufst, Herr, auch uns ansprichst. Und dass wer sich zu dir wendet, Herr, und wer um dein Erbarmen bittet, dass du den reinholst, rein in dein Reich, rein in deine Familie. Danke, dass wir genauso kommen dürfen. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.